Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Folgende Themen haben wir heute für Sie in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Starkes menschliches Ethos, die Motive des Widerstandskämpfers Klaus von Stauffenberg. Am 20. Juli jährt sich das Attentat auf Adolf Hitler zum 75. Mal. Sophie von Bechtolsheim hat ein Buch über ihren Großvater geschrieben. Und Retter der jiddischen Sprache, Sänger und trauriger Clown. Mandy Kahan sammelt jiddische Bücher, gibt Jiddischkurse und tritt jetzt beim Jiddisch Summer in Weimar auf. Am kommenden Samstag jährt sich das Attentat von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, auf Adolf Hitler zum 75. Mal. Es hätte das Ende des Nationalsozialismus und einen Neubeginn unter rechtsstaatlicher Ordnung bedeuten sollen. Doch das Attentat scheiterte und von Stauffenberg wurde gemeinsam mit anderen Akteuren des Widerstandes am 21. Juli 1944 hingerichtet. Bis heute gilt die Gruppe um Graf von Stauffenberg als Inbegriff des deutschen Widerstandes gegen das Nationalsozialismus. Sozialistische Regime. Seine Enkelin Sophie von Bechtolsheim hat ein Buch über ihren Großvater geschrieben, das gerade erschienen ist. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau von Bechtolsheim, wenn es um das Attentat des 20. Juli geht, wird vor allem Ihr Großvater genannt. Manchmal sogar nur Ihr Großvater. Das finden Sie nicht gut, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum?
Naja, weil es natürlich nicht die wahre Geschichte wiedergibt. Es war eine sehr umfassende, weitreichende, verzweigte Verschwörungen, die in die verschiedensten Kreisen gesellschaftlicher Schichten hineinragte und miteinander verwoben war. Und insofern ist es natürlich einfach sehr reduzierend oder geradezu geschichtsverfälschend, nur den Blick auf Stauffenberg zu richten. Zumal diese Leute alle die gleichen Risiken auf sich genommen haben und die Familien ähnliche, wenn nicht sogar zum Teil noch erschütternde Schicksale erlebt haben. Viele Familien waren ja dann auch noch von Flucht und Vertreibung betroffen. Auch darf man nicht vergessen, dass mein Großvater und die vier anderen, die noch in der Nacht erschossen worden sind, denen ist Haft und Folter und diese schweren Verhöre durch die Gestapo erspart geblieben. Es ist tatsächlich einfach interessant und wichtig und für jedermann spannend und jedem auch nur zu empfehlen, sich mit der Geschichte des 20. Juli zu beschäftigen. Mein Großvater ist ja vergleichsweise spät erst in den aktiven Kreis der Widerständler, also dieser Verschwörungsplanung, geraten.
Was waren eigentlich die Gründe dafür? Sie haben es jetzt schon angesprochen, er ist später hinzugekommen, hat lange Zeit ja auch letztlich das NS-Regime unterstützt. Was hat ihn dazu motiviert, seine Einstellung zu ändern?
Also der Deutung würde ich widersprechen, dass er das NS-Regime unterstützt hat. Er hat tatsächlich zu Beginn, war er sicher kein Gegner, das ist sicher richtig, aber zwischen Nicht-Gegner sein und einer tatsächlich aktiven Unterstützung ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Wir wissen natürlich einfach alle nicht, auch die engste Familie weiß das nicht, wann in seinem Geist, in seinem Herz, in seinem Verstand die Erkenntnis so stark war, zu sehen, dass das Regime ein verbrecherisches ist. Meine Großmutter selbst hat schon 1938 eine innere Distanz bemerkt. Und man weiß, dass spätestens 1942, also in der Jahreswende 41-42, die Behandlung der Menschen in den besetzten Ostgebieten und auch die Behandlung der Juden dort maßgeblich waren für die Motivation meines Großvaters, dass Hitler beseitigt werden müsse.
Die Historiker haben sich ja immer wieder mit den Motiven der Widerstandsgruppe um ihren Großvater für das Attentat beschäftigt. Dabei gehen sie von ethischen, religiösen und persönlichen Gründen aus. Mhm. Auch von der Gewissheit, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei und der Zusammenbruch des Deutschen Reichs unabwendbar war. Was wissen Sie über die Motive Ihres Großvaters?
Man weiß, dass ein Mitstreiter meines Großvaters, Major Kuhn, in sowjetischer Gefangenschaft das so ausgesagt hat. Er habe sich 41-42 mit Stauffenberg darüber unterhalten und die Erkenntnis der verbrecherischen Übergriffe, wie gesagt, in den besetzten Ostgebieten wären Motive gewesen, dafür, das Regime zu beseitigen. Sie haben von den ethischen, religiösen und persönlichen Gründen gesprochen. Bei vielen der Verschwörer, und ich, das, was ich über meinen Großvater weiß, würde ich auch davon ausgehen, dass das bei meinem Großvater so war, gehört das sozusagen in ein Gesamtpaket persönlicher, ethischer, moralischer Vorstellungen, wie man ein Menschenleben, wie man sich als Mensch in einer Gesellschaft, in seinem Verhältnis zum Nächsten verhält. Das, was wir über unseren Großvater wissen oder was auch in der Familie berichtet wird, dass er ein sehr stark ausgeprägtes Rechtsempfinden hatte und auch ein sehr starkes menschliches Ethos. Zum Beispiel war bei einem Vortrag, wo der Redner wüst über die Juden geschimpft hat. Meine Großmutter hat diese Episode auf das Jahr 1934 datiert, hat ihn das zutiefst empört und er hat die Veranstaltung verlassen. Aber es war dann wahrscheinlich immer noch ein Erkenntnisprozess notwendig, um zu sehen, dass das Wesen nationalsozialistischer Herrschaft ein verbrecherisches Wesen ist.
Könnten Sie sich vorstellen, dass auch religiöse Motive eine Rolle gespielt haben? Ihr Großvater war ja katholisch erzogen worden.
Also da gehe ich davon aus. Also man weiß ja, dass er kurz vor dem Attentat sich, das hat der Pfarrer später berichtet, dass er sich in eine leere Kirche, in die sogenannte Rosenkranz-Basilika in Berlin hat fahren lassen, um dort zu beten. Und man weiß auch, dass er Kontakt zu dem damaligen Bischof, dem späteren Kardinal Preising hatte, der das dann auch später berichtet hat, der sich aber an seine Schweigepflicht gebunden gefühlt hat und nicht berichtet hat, über was geredet worden ist. Was er nur erzählt hat, ist, dass er nicht den Segen der Kirche meinem Großvater geben konnte, aber den Segen des Seelsorgers. Die Kinder meines Großvaters, also sprich auch mein Vater und meine Onkel, erinnern sich daran, dass er immer eine goldene Kette mit einem Kreuz um den Hals getragen hat, auch unter der Uniform. Und dass der sonntägliche Kirchgang anstand, auch in Uniform, weil ihm einfach wichtig war, auch nach außen hin seinen Glauben zu demonstrieren. Wenn er auch sicher nicht, und das ist auch tatsächlich so ein bisschen stauffenbergsche Wesensart, nicht offensiv missionarisch unterwegs war. Und er hat auch nicht, wie manche aus dem Verschwörerkreis oder von den Widerständlern, haben wir leider nicht jetzt auch theologische Traktate. Also mein Großvater war, glaube ich, sowieso weniger ein Theoretiker als ein Praktiker.
Was war für Sie eigentlich der Grund, ein so doch sehr persönliches Buch über Ihren Großvater zu schreiben?
Der Anlass war tatsächlich, dass in diesem Jahr bemerkte, dass plötzlich sehr krause Thesen in den Raum gestellt wurden durch eine neue Stauffenberg-Biografie. Und nicht die krausen Thesen haben mich jetzt so irritiert. Das ist ja nichts Neues, dass das versucht wird, Stauffenberg in die eine wie die andere Richtung durchaus auch mal hinzubiegen und zu vereinnahmen.
Welche
und
Thesen meinen Sie konkret?
Ja, in dem Fall konkret, dass der eigentliche Urheber des Attentats der damals sehr berühmte Dichter Stefan George gewesen sei. Mein Großvater gehörte diesem sogenannten George-Kreis an, aber die Vorstellung, dass sozusagen da Gedichte zur Realität werden, ist doch schon sehr realitätsfern. Und deswegen habe ich den Versuch unternommen, dem Leser einen Blick in die Familienansicht zu gewähren. Ich habe meinen Großvater ja auch nicht gekannt und die ich auch versucht habe, mich diesem Mann zu nähern, indem ich eben mit meiner Großmutter viel gesprochen habe, indem ich mit meinem Vater und meinen Onkels sprechen konnte und es für möglich zu halten, dass das ein Mensch aus Fleisch und Blut war, der versucht hat, ein redliches, anständiges und verantwortungsvolles Leben zu führen.
Gibt es eigentlich Fragen, die Sie Ihrem Großvater gerne gestellt hätten im Hinblick auf das Attentat und den geplanten Staatsstreich?
Also ich hätte ihn wirklich sehr gerne gefragt. Ich hätte ihm solche Fragen gestellt wie, habt ihr gebetet? Hast du gebetet? Ich glaube, ich hätte ihn all die Fragen gefragt, die sich jeder fragt. Also zum Beispiel, wie war das, als du realisiert hast, dass es nicht funktioniert? Also dass das jetzt scheitert und dass du höchstwahrscheinlich dein Leben verlieren wirst und dass deine Familie gefährdet ist. Also all diese Fragen, die sich natürlich stellen, die hätte ich ihn, glaube ich, auch gefragt.
Nach der Hinrichtung Ihres Großvaters wurde die gesamte Familie von Stauffenberg sowie die der anderen Widerstandskämpfer auch in Sippenhaft genommen. Die Stauffenberg-Kinder kamen in ein Heim, sie bekamen einen anderen Namen, sollten womöglich an Nazi-Familien adoptiert werden. Ihre Großmutter wurde verhaftet. Inwiefern hat das Ihre Familie geprägt?
Also wenn man meine Großmutter danach befragt hat, ob sie irgendwie traumatisiert ist oder auch mein Vater und seine Geschwister, haben die das immer weit von sich gewiesen. Also all diese Gegebenheiten haben nie im Vordergrund gestanden. Die haben wir erfahren, wenn wir danach gefragt haben und sie haben sich langsam aufgefächert. Wir wurden nie ungefragt mit diesen Ereignissen belämmert. die Einstellung in meiner Familie, die sind alle so pragmatisch und so nüchtern, dass wir nie den Eindruck hatten, das ist jetzt eine ganz schwere Last, sondern das wurde irgendwie sehr selbstverständlich abgehandelt.
Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Erbe des Widerstandes Ihres Großvaters und der anderen Akteure des 20. Juli?
Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die historische, das hatten Sie ganz am Anfang schon gesagt. Also sprich, an dem Tag hätte sich das Rad der Geschichte in eine andere Richtung bewegen können. Und dann wäre zum Beispiel womöglich über die Hälfte aller Toten, die der Zweite Weltkrieg gekostet hat, alle diese Menschen hätten überlebt. Das ist sozusagen die historische Bedeutung. Und dann gibt es meiner Ansicht nach aber noch eine zeitlose Bedeutung. Und das ist das, was mit der inneren Freiheit des Menschen zusammenhängt. Also wenn man sich mit den Männern und Frauen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus beschäftigt, und das bedeutet natürlich jetzt nicht nur die Gruppe um den 20. Juli, sondern das bedeutet natürlich auch zum Beispiel mit der Weißen Rose oder die Rote Kapelle, stößt man auf das, was innere Freiheit des Menschen bedeutet, wozu innere Freiheit befähigt. Dann ganz klar ist, und das hat mein Großvater an mehreren Stellen ja auch gesagt, und das ist ja auch bezeugt, dass das Gewissen eine ganz starke Größe in den Entscheidungsprozessen dieser Leute war. Also sich auf sein eigenes Gewissen zu berufen, sich auf die eigene Integrität, die man von sich selbst erwartet, an die zu besinnen und sich verantwortlich zu fühlen. Der ungeliebte Zwilling der Verantwortung ist ja die Schuld. Und Sie können bei vielen Zeugnissen aus dieser Zeit auch genau das finden, dass die sich auch schuldig gefühlt haben. An den Entwicklungen, die seit 1933 passiert sind, dass es zu diesen Katastrophen kommen konnte und haben sich sozusagen selber auch zur Verantwortung gezogen. Und das sind alles Dinge, die, finde ich, sind hochaktuell. Und wir, die wir ja ungleich komfortabler leben, verlieren manchmal diese ganz zeitlosen und existenziellen, philosophischen und auch religiösen Begriffe, verlieren wir aus dem Auge. Also wir sind verantwortlich für unseren Nächsten, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist eigentlich die große Lehre, die man aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus ziehen kann.
Vielen Dank, Sophie von Bechtolzheim, Enkelin von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Sie hat ein Buch geschrieben über ihren Großvater. Vielen Dank, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben. Jiddisch ist eine rund 1000 Jahre alte Sprache, die bis heute von einigen Nachfahren der Juden in Mittel- und Osteuropa gesprochen wird. Die jiddische Sprache hat sich im Mittelalter durch Migrationen von deutschsprachigen Gebieten nach Osteuropa verbreitet und dort weiterentwickelt. Im 19. und 20. Jahrhundert gelangte das Jiddische durch große Auswanderungswellen von Millionen osteuropäischer Juden nach Amerika und Israel. Heute ist Jiddisch eine gefährdete Sprache. Der israelische Künstler und Klezmermusiker Mendy Kahan will das Jiddische retten. Er hat tausende von jiddischen Büchern gesammelt, gibt Sprachkurse und macht Klezmermusik. Jetzt im August ist er auch beim Jiddisch Summer Festival in Weimar dabei. Henry Bernhard hat den Künstler vorher getroffen.
Auf der Bühne des Young Yiddish Book Museum in Tel Aviv steht ein schmaler Mann mit fliegendem weißem Haar, in schwarzer Hose und weitem weißem Hemd, das von einer noch weiteren vollgepackten beigefarbenen Weste umweht wird. Hinter ihm stehen der Akkordeonist und der Geiger vor einer Wand aus gestapelten Büchern.
He gives voice to the things that are going on. He's sensitive. He's connected to the people and people listen to him. So he has this power and he has this eye of telling what actually the establishment doesn't want to tell you. So he's the joker, so he sees what is needed and does it. And it's the voice of the people, really. It's the voice of the little man.
Er berichtet von den Dingen, die wichtig sind, ist sensibel, hat ein Ohr für die Leute und die hören ihm zu. Er weiß genau, was die Herrschenden nicht hören wollen und er sagt es. Er ist der Joker, die Stimme des kleinen Mannes. Wenn man Mandy Kahan so sieht auf der Bühne und ihm zuhört, könnte man meinen, er spricht von sich selbst. Ein Clown, ein Gaukler, ein sensibler Mann, einer, der den Mächtigen eins auswischen, aber niemals einen Schwächeren treffen will. Einer, der die schwärzesten Witze auf eigene Rechnung macht. Ein Mann, der einnehmend lächelt und dem der Schmerz und die Schwermut ins Gesicht, in den hageren Körper eingeschrieben sind.
Trägt die Flicken, es ist mir schwer, zu viele Sachen. Und die Mame umgetan, ihre Fäger werden mir schwach. Und ihr guckt ihr treurig sich herein, in mein Mames Augen.
Er singt auf Jiddisch von dem Kind, das ein Vogel werden will, von der sorgenden Mutter aber mit Schuhen, Schal und Mütze bedacht wird, damit es nicht friere. So schwer aber kann der Vogel nicht abheben und bleibt ein Mensch. Mandy und sein Publikum singen in seinem Archiv, seiner Bibliothek, seinem Museum, auf seiner Kleinkunstbühne im 5. Stock vom Busbahnhof in Tel Aviv. Einem siebenstöckigen brutalistischen Monster. Nirgendwo in Tel Aviv gibt es so preiswert so viel Platz zu mieten. Die Busse rumpeln über die Zimmerdecke. Rings um die Zuhörer stehen wackelige Regale, liegen zerschlissene Teppiche, hängen Stromkabel offen herum. In einem Kinderplanschbecken schwimmen Goldfische. Aber das Wichtigste sind die Bücher. 65.000 sind es, schätzt Mandy. Er rettet jedes Jahr tausende Bücher davor, weggeworfen zu werden. Bücher, die in einer Sprache geschrieben sind, die zu verschwinden droht, in Jiddisch.
I'm not saving it. The Yiddish language is still alive. The Hebrew, they looked away from the Yiddish.
Nein, er würde Jiddisch nicht retten, das sei ja noch lebendig. Aber die Staatsgründung Israels, die Hinwendung zum Hebräischen, der Holocaust, die Assimilation, die Unterdrückung in der Sowjetunion hätten dem Jiddischen schwere Schläge mitgegeben. Es sei eine gefährdete Sprache. Die Situation sei dramatisch, aber nicht verzweifelt.
No, maybe you can call this Jewish.
Jiddisch ist Mandys Muttersprache. Er hat sie in Antwerpen gelernt. Dort strandeten seine Eltern nach den Lagern, dem Holocaust und nach 15 Jahren in der alten Heimat Rumänien. In Belgien ist er in einer sehr engen, aber behüteten orthodoxen Gemeinschaft aufgewachsen. Man kam aus den gleichen Städten in Osteuropa, man vertraute und man half sich, bekam Kinder. Doch die Erinnerungen an das Vergangene konnten die Eltern nicht einhegen.
I don't think that anyone comes out without brokenness.
Keiner habe dieser Gebrochenheit entkommen können. Mandy erinnert sich, wie er einmal seinen Vater im Traum schreien hörte. Niemals habe er etwas Schlimmeres gehört.
So the heart is probably broken, the mind is broken. We are a broken generation.
Das Herz, aber auch der Geist seien gebrochen, auch noch in seiner Generation. Sie wüssten nicht einmal recht, wie stark sie gebrochen seien. Mandy ist 1963 geboren. Der Aufbau von Israel, das Jiddische, das habe doch alles damit zu tun. 100, 150 Jahre könnte es dauern, bis ich alles normalisiere, wenn überhaupt. Aber Hauptsache sei, dass sie am Leben sind.
Ich wollte gewollt ein paar Wörter suchen, und ihr sollt mich nicht backlugen. Aber der Computer ist nebber gefallen, toit!
Ortswechsel, Weimar in Thüringen. Mandy Kahan improvisiert. Ein Sprechgesang über den Computer, der nicht so will, wie er soll. In Weimar findet seit 20 Jahren der Jiddisch Summer statt. Mittlerweile das größte Festival jiddischer Sprache, Musik und Kultur weltweit. Hier gibt Mandy seit Jahren Kurse über Batchones. Der Batchen ist eine Art Bänkelsänger, Zeremonienmeister, Alleinunterhalter auf Hochzeiten, auf Feiern. Der Joker eben.
Der Batchen ist some kind like a troubadour, a folk speaker, a folk sayer.
Ein Troubadour, ein Volkssänger, der die Stimmungen steuert. All das sei der Batrin, der von der Traurigkeit und Ernsthaftigkeit in den Moment der Eheschließung führt. Ein subversiver Stimmungsmacher, der all das sagt, was Establishment und Gesetz nicht hören wollten. Die Stimme des Volkes und des freien Geistes.
He expresses what the ritual and the law and the established form do not express.
Ist das nicht auch ein Clown? Ist Mandy Kahan nicht auch ein Clown, so lustig und schwermütig, wie er auftritt? Er zögert lange mit der Antwort.
Maybe we exaggerate sometimes our good mood.
Ein Clown? Vielleicht würde er manchmal seine gute Laune übertreiben, um die Gebrochenheit zu überspielen. Als Clown, der die Traurigkeit mit einem Lächeln vertreiben könne und nachdenklich sein, ohne zu philosophisch oder gar tragisch zu werden.
Going too much into the philosophy, the tragedy and so weiter. Yes, there is something clownish sometimes. Sometimes you need to show that everything is okay, even if you feel not, because you have short time.
Man habe halt nicht so viel Zeit, um beim Publikum anzukommen.
Tja.
In der Oma in Weimar, in der Adam Music Academy, einem alten Schulgebäude, dem Hauptquartier des Jiddisch Summer Weimar, probt Mandy mit Musikern aus der ganzen Welt die Megille von Weimar. Ein neues Singspiel von Alan Byrne, dem Festivalchef, der auch am Klavier sitzt.
Nackete zu gehen, wenn die alles rohren, die heuer gestellte paar Scheunen.
Ich bewundere ihn als Person und auch seine Arbeit seit Jahrzehnten. Die jede sprechende Welt hat viele extrem Individualisten und eigenartige Menschen mit sehr eigenartigen Charme und Fähigkeiten, aber genau die Farbe und genau diese Charme von Mandy hat nur er.
Nach Israel ist Mandy mit 18 Jahren gegangen und nie wieder nach Belgien zurückgekehrt.
I went there to study and to learn. Talmud studies and also later to study.
Er kam zum Studium nach Israel, erst den Talmud, dann Literatur und Philosophie. Schon als Kind war der blaue Himmel am Mittelmeer immer viel schöner als das Grau Belgiens. Und dann war dieser uralte Traum seiner Eltern, Israel. Nicht nur er selbst wollte es, sondern auch seine Vorfahren hätten ihn nach Israel getrieben. Es war so viel jünger, energetischer, lustiger, dort zu leben und was aufzubauen. Beim Jiddisch Summer in Weimar singt Mandy, gibt Jiddischkurse für Fortgeschrittene und lehrt die Kunst des Patrones. Und eine Woche lang steht er im Late Night Cabaret auf der Bühne. Gefragt, was eigentlich sein Beruf sei, wie er sich vorstelle, wenn er in irgendein Büro komme, ringt er um eine Antwort.
Look, it depends in what office I come. I do Yiddish in as many forms as possible.
Der Künstler Mandy Kahan will die jiddische Sprache retten. Ein Porträt von Henry Bernhard. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt die Länderzeit. Da geht's bei meinem Kollegen Jürgen Wiebeke um Klimanotstand in Konstanz. Welche Konsequenzen zieht die Stadt am Bodensee? Live aus dem Kulturzentrum in Konstanz. Und noch ein Hörtipp in eigener Sache. Heute Abend hören Sie um 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr die Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel »Vom Horn zum Blech – Wie der Schofar zur Posaune wurde«.